Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dubovicek im Studio herzlich willkommen. Weiter soll es in die Verlängerung. Das Brexit-Drama bis Ende Juni möchte Großbritanniens Premierministerin Theresa May den Austritt ihres Landes noch aufschieben. Das schrieb sie dem Ratspräsidenten der EU, der indirekt schon zuvor antwortete, warum nicht gleich um 12 Monate? Das ist eines unserer Themen heute. Die EU wirft BMW, Daimler und VW illegale Absprachen vor. Mehr Schüler und Studenten sollen von BAföG profitieren. Und Boeing räumt weitere Fehler bei der umstrittenen Flugzeugsoftware ein. Wieder kommt also ein Brief aus London in Brüssel an. Wieder bittet Theresa May um einen Aufschub für den Brexit, weil weiter die Abgeordneten im Unterhaus nach einer Mehrheit suchen. Denn bislang wissen wir nur, was sie nicht wollen. Den Austritt ohne Deal zum Beispiel oder den Deal, den die Premierministerin vorgelegt hat oder auch 8 weitere Alternativen. Immer wieder gab es ein No aus London. Weiter muss Theresa May also mit den Parteien, mit den Abgeordneten in London verhandeln. Bis zum 30. Juni bittet sie dafür nun um Aufschub, wie Anne Demmer aus London berichtet.
Theresa May braucht einen konkreten Plan für den 10. April, den EU-Sondergipfel in Brüssel. Und weil die britische Premierministerin es für besser hält, die Europäische Union auf geregeltem Weg zu verlassen, schlägt sie dem EU-Ratspräsidenten Donald Tusk in einem Brief die Verschiebung des Brexits bis zum 30. Juni vor, bereits zum zweiten Mal. Der konservative Brexit-Hardliner Marc François hält nichts von einer Verlängerung, egal ob lang oder kurz.
We should just leave the European Union, because that's what 17.4 million people voted for.
Wir müssen jetzt einfach die EU verlassen. Dafür haben 17,4 Millionen Menschen gestimmt. Das ist, wofür eine Mehrheit der Konservativen gestimmt hat. Lasst es uns nicht verkomplizieren. Lasst uns jetzt einfach raus aus der EU.
So let's not overcomplicate it. Let's just leave.
Sein Parteikollege, der einflussreiche Konservative Jacob Rees-Mogg, twitterte:
Wenn wir durch eine lange Verlängerung weiter in der EU festsitzen, werden wir für Schwierigkeiten sorgen. Wir können bei jeglichen Budgetentscheidungen ein Veto einlegen und Macrons Vorhaben für die europäische Integration blockieren.
Droht Jacob Rees-Mogg Richtung EU. Während die Brexit-Hardliner auf Konfrontation gehen, sitzen Vertreter der Regierung mit der Opposition an einem Tisch, um nach einem Kompromiss zu suchen. Die oppositionelle Labour-Partei steht für eine Zollunion, einen weicheren Brexit nah an der EU dran, und auch ein zweites Referendum gehört zur Parteipolitik. Gegenüber der BBC erklärte der Labour-Chef Jeremy Corbyn:
They have included all that in the discussions with the government, and I've twice put forward.
Ich habe ein zweites Referendum auch in der Diskussion mit der Regierung angesprochen. Und darüber hinaus gab es 2 Anträge von uns, die wir dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt haben, die ein zweites Referendum beinhalteten. Die Gespräche mit der Regierung sind noch nicht zu Ende. Bisher hat sich die Regierung noch nicht nennenswert bewegt.
There's been no obvious move on the side of the government as yet. We're continuing those talks.
Gerade beim Thema zweites Referendum könnte Corbyn auch in der eigenen Partei unter Druck geraten. Denn bislang wollte sich der Altlinke nicht klar dazu bekennen. Er gilt als EU-Skeptiker und will auch seine traditionelle Labour-Wählerschaft aus dem armen Norden nicht verprellen, die für den Brexit gestimmt hat. In Diskussion ist ein zweites Referendum über den finalen Deal versus den Verbleib in der EU. Sollte das Abkommen doch noch früher als gedacht eine Mehrheit finden, könnte die Frist vor dem 30. Juni enden, schreibt May in ihrem Brief an Donald Tusk. Eine Teilnahme an den Europawahlen sei im Interesse keiner Seite, erklärt May. Dennoch bereite die Regierung alle notwendigen Schritte dazu vor. Derweil wird auch in Brüssel über eine Verlängerung laut nachgedacht. Donald Tusk plädiert für eine flexible Verlängerung, um eine kleckerweise Verschiebung zu vermeiden. Ein Aufschub soll über ein Jahr gewährt werden, und wenn es gut läuft, verlässt Großbritannien die EU schon früher. Am Ende müssen alle restlichen 27 EU-Staaten einer Verlängerung zustimmen. Frankreich will dagegen stimmen, sollte es keinen konkreten Plan geben, heißt es aus diplomatischen Kreisen. Und ein wirklich konkreter Plan sieht sicherlich anders aus.
Anne Demmer berichtete. Geben wir die aufgeworfenen Fragen gleich weiter an unseren EU-Korrespondenten Peter Kapern. Der Brief aus London, eine weitere Verschiebung bis zum 30. Juni. Wir haben gerade schon die erste Reaktion von Donald Tusk gehört, der 12 Monate in den Ring wirft. Was steckt dahinter?
Nun, er versucht eine Lösung zu entwerfen, die es überflüssig macht, sich nun alle paar Wochen wieder zu einem EU-Gipfel zu treffen, um darüber zu entscheiden, ob die Briten jetzt knallervoll über Nacht aus der EU rausgehen oder ob man ihnen doch noch mal einen Aufschub gewährt. Donald Tusk sieht, dass die Prozesse, die Theresa May dort mit dem Zugehen auf Jeremy Corbyn in Großbritannien angestoßen hat, noch eine Zeit brauchen. Und er versucht nun dieses Ruhebedürfnis, wie ich es mal bezeichnen möchte, und das Bedürfnis nach mehr Zeit für politische Erörterungen in London unter einen Hut zu bekommen.
Aber wie passt dieser flexible Aufschub von 12 Monaten von Donald Tusk zu den bisherigen Basta-Aussagen, den Basta-Äußerungen der anderen EU-Spitzen, zum Beispiel von Jean-Claude Juncker?
Naja, wenn man die sich genau anschaut, dann waren die gar nicht so Basta-artig, wie man vielleicht in einem ersten Eindruck meinen könnte. Jean-Claude Juncker hatte ja am Anfang der Woche im Europaparlament gesagt, dass die Briten bis zum 12. April das Austrittsabkommen unterschreiben müssten. Punkt. So. Aber er hat natürlich die Option offen gelassen, dass Großbritannien dann selbst für eine lange Verlängerung einstehen könnte, dass man also um eine lange Verschiebung in Brüssel nachfragen könnte. Das nimmt man jetzt der britischen Regierung ab, gewissermaßen, indem Donald Tusk diese langfristige Verschiebung gleich vorschlägt. Allerdings gibt es im EU-Lager unter den EU-27, das haben wir gerade aus London schon gehört, durchaus Diskussionen darüber, an welche Bedingungen dies denn gekoppelt sein soll. Es hat ja ursprünglich mal die Forderung insbesondere aus dem Europaparlament gegeben, und diese Forderung wird nach wie vor aufrechterhalten, beispielsweise von Elmar Brok, dass es eine langfristige Verschiebung des Brexits nur geben könne, wenn tatsächlich die Briten selbst, die Wähler, also noch einmal das Wort bekommen, wenn es dort also ein zweites Referendum oder Neuwahlen geben sollte. So harte Bedingungen formuliert außerhalb des Europaparlaments niemand, aber aus Paris, aus Amsterdam hören wir beispielsweise, dass doch schon noch die britische Regierung klarer machen muss, wie sie denn zum Ziel des Brexits kommen will und wie sie das Ziel des Austritts erreichen will, damit tatsächlich dann diese langfristige Verschiebung gewährt werden kann.
Das heißt, es gibt unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Stimmen, sowohl in London, das sind wir inzwischen ja schon gewöhnt, in Brexit-Sachen, aber auch innerhalb der Europäischen Union, auch in Brüssel. Wie wird das weitergehen bis zum Sondergipfel am 10. April?
Ja, wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass diese Einigkeit der EU-27 jetzt erst einmal dahin ist. Aus Paris waren ja sehr harsche Töne zu hören heute zu diesem Vorstoß von Tusk und dem Brief von May. Andererseits hört man dann aus Brüssel, da haben sich heute Morgen die EU-Botschafter getroffen und haben das erste Mal sich mit diesem May-Brief und dem Tusk-Vorschlag befasst, dass da auch die größten Skeptiker, und da sind nun mal die Franzosen, zwar verlangt haben, eine Verschiebung an harsche, knallharte Bedingungen zu knüpfen, aber da kam keine Veto-Androhung. Insofern glaube ich, dass jetzt zwar nun gravierende Meinungsunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, Deutschland, Frankreich insbesondere. Mhm. Deutschland möchte gerne mehr auf May zugehen, als das Paris zugestehen will, aber dass ein Kompromiss dann in einer langen Gipfelnacht nicht ausgeschlossen ist.
Unser EU-Korrespondent Peter Kapern derzeit beim Treffen der Finanzminister der EU in Bukarest, und von denen gibt es eine Meldung, die wir Ihnen nicht schuldig bleiben wollen. In Sachen Eurozonenbudget konnten sie sich zwar nicht einigen, aber Griechenland habe seine Reformzusagen eingehalten, urteilen sie und geben grünes Licht für 1 Milliarde Euro an Schuldenerleichterung. Wir bleiben bei der EU, genauer bei den Wettbewerbshütern der Gemeinschaft, denn die kritisieren aus ihrer Sicht illegale Absprachen von BMW, Daimler und Volkswagen. Es geht um Abgasreinigungstechnik. Formelle Untersuchungen laufen bereits seit vergangenem Jahr. Jetzt fordert die EU die Autobauer zu einer Stellungnahme auf. Paul Vorreiter berichtet.
8 Jahre lang EU-Kartellvorschriften missachtet. Diesen Verdacht hat die EU-Kommission gegenüber VW, BMW und Daimler. Die Brüsseler Behörde hat eine formelle Beschwerdemitteilung an die Konzerne geschickt. Ein Brief, in dem sie die Vorwürfe detailliert begründet. Die Autokonzerne haben nun die Gelegenheit, darauf zu antworten. Die EU-Kommission hatte seit 2017 Untersuchungen angestellt. Im September vergangenen Jahres wurden die dann vertieft. Bereits damals hatten sich die Anzeichen verdichtet, wie ein Sprecher von Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager deutlich machte. Auf der Grundlage des Materials haben wir uns entschieden, diesen ersten Schritt zu gehen, um zu prüfen, ob unsere Bedenken begründet sind oder nicht. Die Vorwürfe beziehen sich auf Ottomotor-Partikelfilter zur Verringerung von Abgasen. Zwischen 2009 und 2014 sollen die drei Konzerne sich abgesprochen haben, neue Benzinermodelle damit nicht auszustatten oder den Einbau zumindest zu verzögern. Darüber hinaus geht es um sogenannte AdBlue-Tanks bei Dieselmotoren. AdBlue, das ist ein Harnstoffgemisch, das dazu genutzt wird, um Abgase zu binden und damit den Ausstoß von Stickoxiden zu reduzieren. Das Problem bei diesem Gemisch ist, dass eine große Menge davon eingespritzt werden muss, um die Abgase effektiv zu filtern. Möglicherweise haben die Autokonzerne zwischen 2006 und 2014 miteinander nach Möglichkeiten gesucht, den Gebrauch des Harnstoffgemischs zu deckeln. Damit wären die Autos schmutzig auf die Straße geschickt worden, obwohl eine umweltfreundliche Technik zur Verfügung stand. Auf diese Weise hätte man den technischen Fortschritt behindert, Kunden sauberere Autos verwehrt, so der Vorwurf der EU-Kommission. VW teilte mit, es werde die Beschwerdepunkte prüfen und sich nach einer Auswertung äußern. Daimler bestätigte, die Vorwürfe zu kennen, rechnet aber nicht mit einem Bußgeld, da der Konzern als Kronzeuge mit der EU-Kommission kooperiert habe. BMW will sich zum Inhalt der Beschwerdepunkte nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Ein BMW-Sprecher hatte zuvor allerdings gesagt, Mitarbeiter hätten mit Kollegen der anderen Konzerne über eine technikoffene Lösung zur Verringerung des Feinstaubausstoßes von Benzinmotoren und über den Aufbau einer Infrastruktur für Harnstoffbetankung von Dieselautos gesprochen. Es sei nie das Ziel gewesen, Fortschritte zu verhindern. Rebecca Harms, Klima- und energiepolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, rechnet damit, dass auf die Autokonzerne empfindliche Strafen zukommen werden. Das Nachsehen hätten allerdings andere.
Leidtragende der Abgasmanipulation sind bisher Autokäufer, die ein umweltfreundliches Auto kaufen wollten und die heute mit Fahrverboten konfrontiert sind. Leidtragende sind auch die Bürgerinnen und Bürger in den Städten, die weiterhin unter schlechter Luft leiden.
Sollte sich die EU-Kommission dazu entschließen, Strafen auszusprechen, könnten maximal 10% des weltweiten Jahresumsatzes fällig werden. Bis zu einer Entscheidung der EU-Kommission werden voraussichtlich noch Monate vergehen. Der mögliche Bußgeldbescheid ließe sich beim EU-Gerichtshof anfechten.
Paul Vorreiter berichtete: Auf den ersten Blick sehen sie aus wie Kinderspielzeug, die kleinen Roller, auf denen inzwischen auch Erwachsene durch die Städte brausen. Bislang in Deutschland aber noch ohne Elektromotor. Das soll sich bald ändern, so haben es die Verkehrsminister von Bund und Ländern entschieden, aber auf den Gehwegen dann bitteschön nur im Schritttempo, sagte ich gerade Verkehrsminister. Tonja Koch meldet sich aus Saarbrücken.
Verkehrsminister des Bundes und der Länder. Das war gestern. Heute seien die Minister in ganz anderer Weise gefordert, fasst des Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, zusammen.
Richtig ist, dass wir die Mobilitätsminister sind. Also wir denken wirklich ganz groß, das kann ich für alle sagen.
Ein erster Schritt auf dem Weg zur neuen Mobilität in Deutschland ist die Zulassung elektrisch unterstützter Tretroller, die bis zu 20 Stundenkilometern schnell sind. Dazu hat das Bundeskabinett diese Woche einen Verordnungsentwurf verabschiedet, den die Länder nun billigen müssen. Allerdings sind sich die Länder nicht einig, wo die E-Roller fahren dürfen. Die Schnellen sollen bevorzugt den Radweg nutzen. Die Langsamen hingegen, das sind die, die bis zu 12 Stundenkilometer erreichen, dürfen auch auf Gehwegen unterwegs sein. Hessen und Bremen haben dagegen Bedenken angemeldet. Joachim Lohse, grüner Verkehrssenator in Bremen.
Die Gehwege sind die rote Linie.
Auch den grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann aus Baden-Württemberg begeistert die Vorstellung nicht, dass sich Fußgänger und E-Roller den Gehweg teilen. Ein simples Verbot aber würde, so Herrmann, der Situation nicht gerecht.
Ich persönlich als grüner Verkehrsminister bin sehr froh, dass es überhaupt zu einer Regelung kommt und dass man die jungen Leute nicht in die Illegalität treibt, wenn es nämlich keine Regelung gibt und sie dann doch auf dem Gehweg oder auf der Straße fahren. Ich will sie nicht gefährlich auf der Straße haben und ich möchte sie auch nicht illegal auf dem Gehweg haben, sondern ich möchte, dass sie eine Regel finden, die funktioniert und die auch modernen Mobilitätsbedürfnissen entspricht.
Da, wo die Gehwege besonders schmal sind, sollen die örtlichen Straßenverkehrsbehörden eingreifen dürfen und ihre Nutzung einschränken können. Denn die Sicherheit der Fußgänger müsse gewährleistet werden, betont die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger.
Ich glaube, klar ist geworden, und das war absolut der Stand der Debatte, dass auch die Fußgänger natürlich nicht unter die Räder kommen dürfen.
Wer alle diese differenzierten Regeln einmal überwachen soll, dazu machten die Verkehrsminister heute keine Vorschläge. Wichtig war ihnen allerdings, dass zunächst einmal das Signal gesetzt wurde, sie seien im Hinblick auf neue Mobilitätskonzepte auf der Höhe der Zeit und drückten bei der Zulassung der Elektroroller aufs Tempo, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Weil die Lebensrealität so ist, dass viele Menschen, die schon zu Hause stehen haben, und jetzt ist die Frage, wie wir sie genehmigen. Und da wird es keine perfekte Lösung geben. Natürlich wird es in neuen Mobilitätsformen auch Konflikte geben. Natürlich werden wir selber dazulernen müssen, wo wir denn vielleicht nachsteuern.
Eine vollkommene Freigabe habe man bewusst vermieden, denn in vielen europäischen Großstädten habe das zu erheblichen Problemen geführt. Trotz alledem warnt der Deutsche Städtetag davor, dass es im knapper werdenden Verkehrsraum zu Konflikten kommen wird zwischen Fußgängern, Radfahrern und den neu zugelassenen E-Rollern. Mitte Mai soll der Bundesrat die Verordnung durchwinken. Viel verändern sollten die Länder daran nicht, denn so wie sie jetzt gefasst ist, also mit der bekannten Gehwegproblematik, hat der Bundesverkehrsminister sie in Brüssel vorgelegt und dafür grünes Licht erhalten. Wird die Verordnung von den Ländern substanziell geändert, muss sie erneut bei der EU eingebracht werden und dann wäre die spätestens für Sommer geplante Zulassung der Elektroroller in Deutschland gefährdet.
Soweit Tonja Koch. Das Bundesausbildungsförderungsgesetz, kurz BAföG, eingeführt 1971 von Willy Brandt. Der SPD ging es damals wie heute um die Chancengleichheit junger Menschen aus einkommensschwachen Familien. Seitdem haben mehrere Regierungen an der Förderung geschraubt und in den letzten Jahren hat das BAföG, sagen wir, etwas an seinem Charme verloren. Die Große Koalition will das ändern. Kurz gesagt, soll es mehr Geld für mehr Schüler und Studenten geben. Thema heute im Bundestag. Aus Berlin, Christiane Habermals.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek musste sich heute im Bundestag für ihre BAföG-Novelle von der Opposition viel Kritik anhören. Dagegen verwahrte die CDU-Ministerin sich heute energisch, vor allem gegen den Vorwurf, die geplante Erhöhung des Wohnraumzuschlags von 250 auf dann 325 Euro falle viel zu niedrig aus. Das BAföG könne keine Lösung sein für knappen Wohnraum in den Großstädten, unter denen Studierende zu leiden hätten. Dagegen könne nur der Bau von mehr Wohnheimen helfen und dafür seien die Länder zuständig.
Wenn sich also wirklich etwas ändern soll, dann beklagen Sie nicht zum Schein den Wohnzuschlag, sondern sorgen Sie mit Ihren Länderkollegen dafür, dass aus den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus endlich Wohnheimplätze für Studierende gebaut werden.
1,2 Milliarden Euro will die Große Koalition in dieser Legislaturperiode für die Ausbildungsförderung für einkommensschwache Familien in die Hand nehmen. Der Förderhöchstbetrag, in dem die Wohnkostenpauschale schon enthalten ist, soll in zwei Stufen von 735 auf dann 861 Euro erhöht werden. Auch die Elternfreibeträge sollen steigen um insgesamt 17%. Damit will die Koalition erreichen, dass wieder mehr junge Menschen BAföG beziehen. In den letzten Jahren war die Zahl der BAföG-Empfänger stark gesunken. Während Karliczek als Grund dafür die gute Konjunktur anführt, die dazu geführt habe, dass die Einkommen der Eltern gestiegen seien, sieht die Opposition die Schuld bei der Regierung, die das BAföG zu lange vernachlässigt habe.
Allein zwischen 2013 und 2017 ist die Zahl der BAföG-Empfänger um 200.000 gesunken. Ein verheerender Abschwung und Folge ihrer miserablen BAföG-Politik.
So der grünen Bildungsexperte Kai Gehring. Und Nicole Gohlke von der Linkspartei kritisierte:
Besonders krass ist die Misere bei den Wohnkosten sichtbar. Die Regierung will die Wohnpauschale im BAföG jetzt auf 325 Euro anheben. Aber viele können von diesem Betrag eben die Miete nicht bezahlen. Und ja, logisch lässt dann da niemand die Sektkorken knallen. In Hamburg wurde gerade ein Studentenzimmer inseriert. 12 Quadratmeter für 750 Euro.
Die AfD begrüßte die Reform der Koalition und bezeichnete sie als überfällig. Die Sozialdemokraten verteidigten die Novelle. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht den Abwärtstrend beim BAföG gestoppt.
Es ist der Anspruch dieser Koalition, dass endlich wieder mehr Studierende an die Hochschulen kommen. Das ist der Anspruch und das werden wir mit diesem Gesetz verwirklichen.
Die Reform sei ein wichtiger Schritt, um Deutschland im Bereich Bildung und Forschung wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Deutschland könne es sich nicht leisten, auf kluge Köpfe zu verzichten, die aus Geldgründen auf ein Studium verzichteten. Länder wie China hätten in den letzten Jahren massiv in Hochschulen investiert.
Allein im Jahr 2019 werden 8,3 Millionen Studenten in China das Studium abschließen. Und wenn wir mithalten wollen mit anderen Ländern, dann müssen wir auf die Potenziale in diesem Land setzen. Wir brauchen mehr Know-how und auch das wird mit dem BAföG-Gesetz verwirklicht.
Die FDP hatte in der vergangenen Woche einen eigenen Entwurf vorgelegt, in dem sie BAföG zum Teil unabhängig vom Einkommen der Eltern gewähren will, zum Teil an soziales Engagement der Studierenden koppeln will. Der Rest soll über ein Darlehen finanziert werden. Bundesbildungsministerin Karliczek wies den Vorschlag heute im Bundestag zurück.
Wer jeden unterstützen will, unterstützt niemanden mehr. Eltern sind in der Regel stolz darauf, auch ihren Kindern ins Berufsleben einen guten Start mitgeben zu können. Und ich will und werde mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass wir die unterstützen, die auch wirklich Unterstützung brauchen.
Die Bundesbildungsministerin im Bericht von Christiane Habermals aus Berlin. Sie bleiben weiter am Boden, die Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 8. Nach den beiden Abstürzen in Indonesien und Äthiopien, die für 346 Menschen tödlich endeten. Der Flugzeugproduzent Boeing räumt inzwischen einen weiteren Fehler an jener Software ein, die eigentlich das Flugverhalten stabilisieren soll, mutmaßlich aber die Abstürze zumindest mitverursacht hat. Man habe bereits eine Lösung gefunden, teilt Boeing mit, sichtlich bemüht, das strapazierte Vertrauen der Fluggesellschaften und Passagiere nicht noch weiter zu verlieren. Doch Fakt ist, es wird wohl noch lange dauern, bis die 737 MAX wieder wird abheben dürfen. Claudia Sache.
Ein weiterer Tiefschlag für Boeing. Bei der Überprüfung des defekten automatischen Flugsteuerungssystems AMCAS entdeckten die US-Flugzeugbauer einen weiteren Softwarefehler beim Flugzeugtyp 737 MAX. Die Washington Post berichtet, dass dieser zweite Fehler ebenfalls die Flugsteuerung beträfe, aber unabhängig sei von dem AMCAS-System. Zuvor hatte sich Boeing-Chef Dennis Muhlenberg in einem Unternehmensvideo erstmals offiziell für das Versagen der Software entschuldigt.
We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 MAX accidents. These tragedies continue to weigh heavily on our hearts and minds.
Die Tragödien lasteten weiterhin schwer auf ihrem Herzen und ihrem Gewissen, sagte er. Er sprach den Angehörigen der verunglückten Passagiere und Crewmitglieder sein Beileid aus und fügte hinzu, Boeing übernehme volle Verantwortung.
It's our responsibility to eliminate this risk. We own it and we know how to do it.
Es sei ihre Verantwortung, das Risiko zu eliminieren, sagte Muhlenberg. Er versprach, dass durch das Software-Update und zusätzliches Training der Piloten Unglücke wie in Äthiopien und Indonesien nie wieder passieren würden. Zum ersten Mal gab der Boeing-Chef in aller Deutlichkeit zu, dass das automatische Steuerungssystem AMCAS Auslöser war für die beiden Abstürze der Boeing 737 MAX in Äthiopien und Indonesien. Ein vorläufiger Ermittlungsbericht zum Absturz in Äthiopien hatte ergeben, dass sich die Piloten genau an die Vorgaben gehalten und minutenlang mit der Software gekämpft hatten. Das Programm drückt bei einem drohenden Strömungsabriss die Nase des Flugzeugs automatisch nach unten, auch wenn die Piloten gegensteuern. Einer der US-Angehörigen hat unterdessen Klage eingereicht gegen Boeing. Dabei handelt es sich um den grünen Politiker und Verbraucheranwalt Ralph Nader, dessen 24-jährige Großnichte bei dem Flug der Ethiopian Airlines ums Leben gekommen war. Bei Boeing arbeitet man in der Zwischenzeit weiter unter Hochdruck daran, die Softwareprobleme bei der Flugsteuerung zu lösen. Ein Unternehmenssprecher sagte, bei dem zweiten Softwarefehler handele es sich um, Zitat, ein Element, das korrigiert werden muss. Boeing habe aber bereits die Lösung gefunden.
Claudia Sarre aus Washington. Wir kommen an dieser Stelle noch einmal zurück zum Brexit, der unendlichen Geschichte der offenen Fragen und fehlenden Antworten, mit denen sich heute auch indirekt die Außenminister der G7-Staaten auf ihrem Treffen in der Bretagne beschäftigt haben. Denn deren britischer Kollege äußerte sich zum Brexit-Kurs seiner Premierministerin. Wir erinnern uns, die hatte gerade erst eine weitere Verlängerung bis Juni erbeten. Nun kritisiert ihr Außenminister nun wiederum May im Rund der internationalen Kollegen, was wiederum nur einmal mehr das politische Chaos in London unterstreicht. Und eigentlich ging es den G7-Außenministern heute eher um das große Ganze. Klaus Remme.
Selbst für einen Außenminister ist das Programm außergewöhnlich. Am frühen Nachmittag stand Heiko Maas bei regnerischen 9 Grad vor den Stufen seines Hotels im bretonischen Dinar.
Der Multilateralismus-Marathon der letzten Tage geht weiter.
Maas war in der Nacht von seinen Stationen beim Sicherheitsrat in New York und dem NATO-Treffen in Washington nach Köln zurückgeflogen und wechselte dort lediglich das Flugzeug für die Teilnahme an diesem Treffen der G7-Außenminister.
Viele der Themen, die wir in den letzten Tagen besprochen haben, werden wir hier im kleinen Kreis noch einmal aufrufen. Das ist außerordentlich sinnvoll. Es wird um die neuen Gefahren, die aus dem Cyberraum drohen, gehen. Wir werden aber auch über die Themen reden, die wir im Sicherheitsrat auf die Tagesordnung gesetzt haben, etwa das Thema Frauen in Konflikt- und Krisengebieten und viele andere Themen, die auf der aktuellen Tagesordnung stehen.
Kleiner Kreis, vielleicht zu klein. Die Absage des amerikanischen Außenministers Pompeo nährt den Verdacht, dass Washington wenig Interesse an diesem multinationalen Format hat. Schon im vergangenen Sommer hatte Donald Trump mit seiner Kritik am G7-Gipfeltreffen und der Ablehnung des Schlussdokuments für Schlagzeilen gesorgt. Heiko Maas heute in Dinar zur Absage von Mike Pompeo.
Wir haben uns in den letzten Tagen sehr intensiv gesehen und auch unterhalten können. Und insofern ist das, glaube ich, verschmerzbar.
Natürlich bedauern wir, dass er nicht hier ist, aber sein kompetenter Stellvertreter ist da und er wird die Vereinigten Staaten gut vertreten, versicherte auch die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland. Ihr britischer Kollege Jeremy Hunt war zeitgleich damit beschäftigt, Brexit-Fragen zu beantworten.
No one wants a long extension. I don't think the EU member states want a long extension. We certainly don't want a long extension. And that's why we are seeking to resolve this and resolve this quickly.
Keiner will eine deutliche Verlängerung, wir nicht, die Europäer nicht und deshalb wollen wir das so schnell wie möglich über die Bühne bringen, so Hunt. Im Königreich gäbe es so wörtlich null Appetit darauf, an den Europawahlen teilzunehmen. Heiko Maas kommentierte die Ereignisse nur knapp, noch seien viele Fragen in London zu klären.
Das ist uns außerordentlich wichtig, dass die Europawahlen ordnungsgemäß über die Bühne gehen. Und deshalb brauchen wir dort große Rechtssicherheit. Wir dürfen nicht die Legitimität der Europawahlen in irgendeiner Weise gefährden.
Ohne Russland, Gegenkritik aus dem Weißen Haus, mit Quertreibern wie der aktuellen italienischen Regierung und einem zerstrittenen Großbritannien. In diesem Umfeld wird mit Blick auf die G7 gefragt, wie wehrhaft, wie robust oder resilient sind die liberalen Demokratien? Chrystia Freeland, die kanadische Außenministerin, sprach heute von einer weltweit schwierigen Lage.
I really think this is a serious moment in the world. I really believe that liberal democracy is under greater threat than it has been at any time in my lifetime. And so is the rules-based international order.
Zu meinen Lebzeiten gab es keinen Moment, an dem die liberalen Demokratien und die regelbasierte Ordnung stärker bedroht waren, sagte sie. Aber, und so fügte sie fast trotzig hinzu, dass wir Probleme haben und dass wir um Antworten ringen, diskreditiert uns im Kampf für demokratische Institutionen auf keinen Fall.
Soweit Klaus Remme vom Treffen der G7-Außenminister. Eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat Deutschland gerade einberufen. Deutschland, das derzeit den Vorsitz des Rates innehat. Es geht um Libyen und die aufflammende Gewalt dort, die aufflammenden Kämpfe zwischen Milizen und Regierungstruppen. Anna Almeling berichtet.
Khalifa Haftar ist ein ehrgeiziger Mann. Der abtrünnige General und seine Einheiten kontrollieren schon seit langem den Osten Libyens. In den vergangenen Monaten haben sie auch weite Teile im Süden des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Jetzt will Haftar bis in die Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes vorrücken und träumt offenbar davon, das zerrüttete Land unter seiner Führung zu vereinen. Heute erhebt sich unsere Stimme, deren Echo im Himmel ertönt. O Tripolis, wir kommen, weil du uns gerufen hast. Tripolis ist der Sitz der international anerkannten Regierung. Sie kontrolliert aber nur einen kleinen Teil des Landes. Seit dem Sturz von Langzeitherrscher Muammar al-Gaddafi herrscht Chaos in Libyen. Hunderte Milizen ringen um Einfluss. In vielen Teilen des Landes bekämpfen sie sich gegenseitig, wechseln immer wieder die Seiten. Haftar und seine Einheiten sind vor allem in den Regionen erfolgreich, die die Regierung vernachlässigt hat. Die Vereinten Nationen wollen den Konflikt schon seit langem politisch lösen. Doch gerade als Antonio Guterres in dieser Woche nach Tripolis reiste, um eine Konferenz vorzubereiten, bahnte sich Haftars Vormarsch an. Als ich in Libyen ankam, haben mich die Militäraktionen und eine Anzahl öffentlicher Aussagen überrascht, die natürlich große Besorgnis hervorgerufen haben. Ich rufe dazu auf, die Militäraktionen zu beenden. Ich rufe zu Ruhe und Deeskalation auf, militärisch, politisch und verbal. Von diesem Appell lässt sich Khalifa Haftar offenbar nicht beeindrucken. In der Nacht lieferten sich seine Einheiten westlich von Tripolis heftige Gefechte mit Milizen der international anerkannten Regierung. Dabei sollen mehr als 100 von Haftars Kämpfern festgenommen und 60 Fahrzeuge beschlagnahmt worden sein. Kommandeur Mohammed al-Hudairi erklärt das Vorgehen der Regierungstruppen. Unsere Truppen wurden den Anweisungen des Oberbefehlshabers der Streitkräfte entsprechend aufgestellt. Wir haben unsere Kräfte in der ganzen westlichen Region aufgestellt. Dass Haftar sich davon stoppen lässt, gilt als wenig wahrscheinlich. Immer wieder hat er in den vergangenen Jahren Schlagzeilen gemacht. Der 75-Jährige war bereits unter Gaddafi General. Später setzte er sich in die USA ab. Nach dem Sturz des Langzeitherrschers kehrte Haftar in sein Heimatland zurück und gehörte bald zu den einflussreichsten Männern in Libyen. Unterstützung bekommt er aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und aus Ägypten. Dort gilt Haftar als Bollwerk gegen die Islamisten.
Und mit dem Bericht von Anna Almeling endet diese Sendung. Ich bin Marek Dubowiczek. Einen schönen Abend noch.